Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Eine vielfältige, heterogene Gesellschaft vertritt, in dem Sinn politisch. Nicht in dem Sinn politisch, ja, das ist jetzt eine Arena, in der wir uns gegenseitig auf den Grund gehen und wo es uns darum geht, unsere eigenen spezielle Interessen unbedingt durchsetzen zu wollen gegenüber den Interessen von irgendeinem politischen Gegner.
Die Episode ist gesponsert von 3K GmbH, ihrem Partner für Kompetenz, Konzept und Kultur im Gesundheitswesen. www.3k-schweiz.ch.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Spitex-Welten, dem Podcast für die Spitex-Community. Heute bei uns zu Gast ist der Professor Dr. Markus Gmür. Er ist ordentlicher Professor für NPO-Management, Direktor vom Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschaftsforschung an der Uni Freiburg. Ganz herzlich willkommen, Herr Gmür.
Danke für die Einladung.
Herr Gmür, wir schwätzen miteinander über die beiden obersten Führungsgremien von NPO-Organisationen, wo ja zahlreiche Spitex-Organisationen auch dazugehören. Zuerst mal möchte ich von Ihnen wissen, wie müssten die beiden obersten Gremien, also Geschäftsleitung und der Vorstand, Verwaltungsrat, Stiftungsrat, optimal organisiert sein?
Ja, da sehen wir natürlich in der Praxis eine grosse Vielfalt. Also da stellt sich erst einmal natürlich die Frage von der Zusammensetzung, also gerade im Vorstandsgremium, in der Regel ja ein ehrenamtliches Gremium. Wie sollte das zusammengesetzt sein? Tut man das eher nach, sagen wir, politischen Kontakt, interessenspolitische Interessen zusammensetzen? Sind es eher Fachleute oder sind es Personen, die vielleicht weitgehend auch Managementbeiträge leisten können? Das ist sicher mal eine Frage, wo man nicht einmal sagen kann, das ist jetzt genau, muss genau so gestaltet sein, weil da sehen wir einfach eine grosse Vielfalt. Aber das ist mal eine Frage, die sich stellt. Die zweite Frage, die sich stellt, ist sicher auch die von der Grösse. Traditionell sind in der Non-Profit-Welt Vorstände, Stiftungsräte oder jetzt Verwaltungsräte immer ein bisschen grösser als in der Wirtschaft, auch weil man dort neben dem Ziel von der Aufsichtsfunktion natürlich immer auch das Ziel verfolgt, dass das Gremium ein bisschen die Umwelt, die Aussenwelt von der Organisation soll repräsentieren. Und da braucht man eine gewisse Anzahl. Da steht man dann oft im Spannungsfeld. Wie gross kann das Gremium noch sein, dass es arbeitsfähig, funktionsfähig ist? Und wie klein kann man es machen, dass es immer noch gut repräsentiert die Stimmen oder Interessen oder Sichtweisen oder Kompetenzen, die man in dem Gremium will, vereinigt haben. Das sind sicher mal die zwei zentralen Fragen bei der Organisation, was der Vorstand oder Stiftungsrat oder Verwaltungsrat, je nachdem, mit welcher Rechtsform wir es zu tun haben, müsste anschauen.
Bleiben wir schnell beim Gedanken von der Grösse. Was Daumen über Handgelenk ist eine grosse Grösse, 3 Leute, 5 Leute, 7 Leute, 12 Leute?
Ja, wir haben, also meine Vorgänger im VMI haben das einmal geprägt, habe ich mir auch erzählen lassen und haben mal gesagt, ja, 7 ist eigentlich ein guter Anhaltspunkt, 5 bis 9. Und wir sind schon zum Teil Gremien, wo noch ein bisschen grösser sind, wo man sich einfach gut überlegen muss, wie organisiert man sich denn, wenn es dann 12, 15, 20 oder bis zu 30 sind. Auch das kann man in Einzelfällen noch beobachten. Also wir sagen, so 7 ist eigentlich so wie die Mehrli-Zahl 7. So gilt das auch für die Gremien. So 5 bis 9 ist man so im Normalbereich.
Sehr gut. Jetzt haben Sie vorher ausgeführt, die Zusammensetzung spielt eine grosse Rolle und haben auch gesagt, die Repräsentativität von den Personen, die da sind. Da sagen Sie, das ist anders wie bei einer privaten, also bei einer normalen AG, sage ich mal, wo nicht NPO ist. Warum hat das so eine grosse Bedeutung?
Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich der Sachzweck von einer Non-Profit-Organisation oder von einem Verband viel breiter gefasst wird als die verengte ökonomische Interessensverfolgung, das erwerbswirtschaftliche Ziel von einem Wirtschaftsbetrieb. Und von daher, kommt das schon mit sich, wenn man alle Ziel, das man verfolgen will, auch mit entsprechenden Kompetenzen hinterlegen will, dann wird das Gremium oder wird die Vielfalt notwendigerweise schon grösser. Das ist mal der eine Treiber, also der kommt aus der Organisation und ihrer eigenen Mission raus. Und das andere ist natürlich die Umwelt von der Organisation. Also man möchte verschiedene, je nach Zweck, verschiedene Gruppen, vielleicht auch politische Institutionen involviert haben, vertreten haben, mit einbeziehen. Vielleicht sind es auch mal Geldgeber, wo man mit einbeziehen will. Kooperationspartner, wo strategisch wichtig sind für die Organisation. Also wo das Umfeld von denen, wo im Umfeld von der Organisation relevant sind für die Organisation, eben breit gefächert ist und man dementsprechend auch die verschiedenen Bereiche auch gern möchte in dem Gremium mit dienen haben, damit sie ihre Stimme haben oder damit man deren in ihren Interessen auch kann frühzeitig erkennen, aufgreifen und adressieren.
Sie haben jetzt neben den politischen Stakeholders oder auch interessensgeleiteten Personen, die in so einem Gremium Einsitz haben, haben Sie auch vorher kurz erwähnt, dass man auch vielleicht eine gewisse Fachlichkeit, was das Management angeht, möchte in solchen Gremien haben. Jetzt kann es ja auch sein, also aus meiner Fantasie gibt es ja einen guten Mix, dass ich sage, einerseits gibt es ja wahrscheinlich Vertreterinnen und Vertreter von dieser Umwelt, die dem Vereinszweck dienen oder der Organisationszweck und andererseits aber auch ein gewisses Management-Know-how vereinen. Würden Sie so etwas auch als erstrebenswert anschauen?
Ja, doch, das habe ich versucht zu auszuzwingen. Doch, das würde ich sagen, die beiden Ziele irgendwo in Balance bringen, zu berücksichtigen, im Blick zu haben und darauf zu achten, wie man die Ziele am besten erreicht, wenn man Nachbesetzungen hat oder wenn sich überhaupt die Frage stellt, wenn wir uns vergrössern oder wenn wir uns verkleinern in dem Gremium.
Wenn man die zwei Lager, sage ich denen jetzt mal, ein bisschen näher anschaut, oder, dann kann es ja durchaus zu Spannungsfeldern führen, weil das eine Lager hat ja vielleicht ein anderes Interesse als das andere Lager. Wie geht so ein Top-Gremium mit tätigen Spannungen um, idealerweise?
Ja, ich weiß nicht, ob sich das so sehr akzentuiert. Ich glaube, wenn ein Gremium eben so zusammengesetzt ist, dann ist das den Mitgliedern, die darin teilnehmen, ist das, glaube ich, klar. Dann weiß man das einfach und weiß. Das ist überall im pluralen System so, da weiss man eben, es gibt die andere Seite, die muss man auch hören, man muss versuchen, deren Standpunkt zu sehen. Und ich glaube, wir haben schon überwiegend eine Kultur in der Non-Profit-Welt, dass das nicht zu wilden Konflikt und Streit führt, sondern dass man das eher schätzt. Und sagt, ja, das kann manchmal Diskussionen verlängern, die man hat, weil es halt sehr unterschiedliche Sichtweisen sind, die reinfließen. Aber letztlich gewinnen wir damit, oder das entspricht auch den verschiedenen Zielen, die man mit dieser Organisation verfolgt. Das ist ja so. Und da geht man damit um. Und das ist dann manchmal vielleicht eine Frage von der Moderation, vom Präsidium. Wie moderiert es eine Sitzung? Wie leitet es das? Ob das denn reibungslos geht und die verschiedenen Teilnehmer das als Gewinn betrachtet oder ob es gegebenenfalls gewisse Konfliktlinien gibt. Ein Aspekt, den wir in der Schweiz natürlich auch haben, ist noch die Sprachenvielfalt. Also wenn man eine Organisation ist, wo eben nicht nur regional tätig ist, sondern überregional oder gar national tätig, dann ist die Frage von der Repräsentativität, so wie wir es im Bundesrat ja auch haben auf der politischen Ebene, immer auch eine Frage, findet die sprachlichen Minderheiten auch ihren Platz, hat man die auch berücksichtigt in angemessener Weise. Und das ist ein zusätzlicher Faktor, wo speziell in der Schweiz natürlich noch dazukommt.
Das heisst, die Zusammensetzung von so einem Top-Führungsgremium ist hochpolitisch?
Das ist gewisserweise hochpolitisch, aber ich würde sagen, im positiven Sinn, dass man so wie der Politik sich bewusst ist, dass man eben eine vielfältige, heterogene Gesellschaft vertritt, in dem Sinn politisch. Nicht in dem Sinn politisch, ja, das ist jetzt eine Arena, in der wir uns gegenseitig auf den Grund gehen und wo es uns darum geht, unsere eigenen speziellen Interessen unbedingt durchsetzen zu wollen gegenüber den Interessen von irgendeinem politischen Gegner, wo man je nach Thema jetzt gerade im Auge hat.
Jetzt haben wir ein bisschen diskutiert, wie das Top-Gremium soll zusammengesetzt werden. Sie haben auch ausgeführt, dass das durchaus auch Laien sind von einem Thema, wo in so einem Vorstand, Stiftungsrat, Verwaltungsrat sind. Das ist das eine Gremium und das andere Gremium, mit dem die, das Gremium eng muss zusammenarbeiten, ist ja Geschäftsleitung. Und in der Geschäftsleitung sitzen jetzt wahrscheinlich in der Definition vor allem Profis. Wie können die beiden Gremien harmonisch zusammenarbeiten?
Ich möchte vielleicht nochmal vorausschicken, wenn wir von Laien sprechen, also dann ist das vielleicht ein bisschen missverständlich. Das sind häufig Profis, nur sie sind Laien in Bezug auf die Managementaufgabe, die sie haben. Also nehmen wir eine Gesundheitsorganisation, die häufig Ärztinnen hat. In Bezug auf die Managementaufgabe sind sie natürlich ehrenamtliche Laien. Aber gleichzeitig sind sie Fachexperten für fachliche Fragen und deswegen sind sie auch haben sie in dem Gremium Einsitz. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt einfach von Laien spricht. Das könnte vielleicht ein bisschen missverständlich sein und würde das auch, glaube ich, nicht sachgemäß charakterisieren, mit was für Personen man sich solche Gremien zu tun hat. Zu der zweiten Frage von der Zusammenarbeit. Dazu haben wir am Institut vor einigen Jahren auch mal eine größere Untersuchung durchgeführt, wo es darum gegangen ist, herauszufinden, was sind denn so die entscheidenden Faktoren dafür, dass das Ehrenamt und das Hauptamt gedeihlich, wir haben es vor allem enger eingegrenzt, möglichst konfliktfrei miteinander zusammenarbeiten. Wir haben eine ganze Reihe von möglichen Faktoren, die in der Literatur auch diskutiert werden, untersucht, abgefragt. Faktoren wie Persönlichkeit von der Person, die Werthaltungen, die die Person mitbringt, der Ausbildungshintergrund, wo Personen mitbringen. Denn wie ist die Zusammenarbeit geregelt? Wie intensiv ist sie? Wie oft trifft man sich? Also eine ganze Reihe von Faktoren abgefragt, und zwar jeweils aus der Sicht von der Geschäftsführung. Also eine Person, ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin, auf der einen Seite befragt und auf der anderen Seite die Person, die die Leitung im Ehrenamt hat, also typischerweise Präsident oder Präsidentin. Und hat Möglichkeiten gehabt, die Antwort zu matchen, also zu schauen, in dem Verhältnis zwischen den beiden, welche Merkmale treffen wir da an und was führt denn dazu, dass sie häufiger, auch wieder ein bisschen gemittelt aus beiden Perspektiven in dem Fall, eher von häufiger von Konflikt sprechen oder eher seltener. Und haben ein paar interessante Faktoren identifiziert, wo ich bezeichnen würde jetzt mal als generelle Erfolgsfaktoren von einer guten Zusammenarbeit zwischen Haupt und Ehren. An erster Stelle ist ganz klar eine intakte Vertrauensbasis gewesen. Das heisst, wenn beide Personen von ihrer Sicht aus gesagt haben und Auskunft gegeben haben, ja, ich habe ein grosses Vertrauen in die andere Person. Das ist in Verbindung gestanden auch mit der Wertebasis. Also die Personen, die von einer intakten Vertrauensbasis geredet haben, haben auch davon gesprochen, dass sie überzeugt sind, dass sie zentrale Werte mit der anderen Person, mit dem Gegenüber teilen. Wobei es nicht darum gegangen ist, was für Werte das sind, sondern der wichtige Faktor für die Vertrauensbasis ist das Gefühl, dass der andere in seinem Verhalten, in seinen Entscheidungen Wert, eine Wertebasis hat, wo man auch als die eigene Wertebasis anschaut. Das ist einmal durchaus interessant, weil das hat als ein Erklärungsfaktor andere Faktoren, wo man vermutet hat, ja, wahrscheinlich ist es schwierig, wenn man einen Profi auf der Seite von der Geschäftsleitung hat und auf der anderen Seite im Ehrenamt keine Leute, die eine spezielle Management-Erfahrung haben, die wenig Einblick haben in die Internas von der Organisation, also wo sehr stark abhängig sind auch von der Geschäftsleitung, wie viel Informationen sie über die Organisation mitbekommen. All diese Faktoren sind nicht entscheidend gewesen, wenn es das Grundvertrauen gegeben hat. Sie sind also nicht entscheidend für die Konflikthäufigkeit. Und zwei weitere Faktoren, und das sind vor allem welche gewesen, wo man als Organisation praktische Schlussfolgerungen daraus ziehen kann, ist zum einen Kommunikationsintensität gewesen. Das heisst, wir haben sehr detailliert gemessen, wie oft gibt es einen persönlichen Austausch, also persönliche Treffen oder telefonisch, E-Mail, Online-Konferenzen sind damals noch nicht so en vogue gewesen, das ist noch vor Corona gewesen. Also wir haben das wirklich sehr stark quantifiziert und einen Index gebildet und haben wirklich festgestellt, je häufiger ein Austausch stattfindet, umso seltener berichtet die Befragten auch von einer Konfliktsituation, die zwischen dem Haupt- und Ehrenamt besteht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, aus dem kann man wirklich praktisch lernen. Man sollte sich nicht darauf verlassen, ja, es ist schon alles klar, ja, das können wir an ein, zwei Sitzungen klären, mehr braucht es ja nicht unbedingt, der andere kann sich ja melden, wenn er Gesprächsbedarf hat. Da wird leicht unterschätzt, dass es unabhängig vom akuten Bedarf sehr entscheidend ist, ob es einen Austausch gibt, wo eben auch die gemeinsame Wertebasis, das Vertrauensverhältnis wahrscheinlich unterschwellig immer wieder bestätigt. Und der letzte Faktor, der auch praktische Konsequenz hat, das ist der Faktor gewesen, wie ist denn die Zusammenarbeit und die Aufgabenteilung denn zwischen dem Haupt- und Ehrenamt irgendwo in Grundzügen zumindest geregelt oder ist das etwas völlig offen gehalten? Also hat man zum Beispiel ein Geschäftsreglement, in dem festgelegt wird, das sind die Hauptaufgaben vom Präsidium oder vom Gesamtvorstand, das sind Hauptaufgaben, wo Geschäftsführer, Geschäftsführerin verantwortet in erster Linie und man hat gewisse Regeln, wie bestimmte Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden müssten, herbeigeführt werden. Da haben wir festgestellt, dass die Organisationen, die solche Reglemente haben, seltener über Konflikt berichtet als die Befragten aus den Organisationen, die sagen, ja, das ist bei uns eher, das ergibt sich.
Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt sehr praktische Fragen, die man muss lösen oder die man kann angehen, wie beispielsweise direkte, häufige Kommunikation, wie sie es ausgeführt haben, um eben die Wertehaltung zu bestätigen, wie beispielsweise ein klares Reglement oder eine Vorstellung, was die andere Partei soll machen, um nur zwei aufzugreifen von den Sachen, die sie vorher erwähnt haben. Jetzt bringt es ja mit sich, dass die beiden obersten Führungsgremien, die müssen ja in einer Balance sein von einer gewissen Kontinuität, also dass die Personen, die dort drin sitzen, dass die für eine Weiterführung vom Gedankengut einerseits beitragen und auch gewisse Stabilität vermitteln. Und gleichzeitig macht es ja auch Sinn, dass man die beiden obersten Führungsgremien mit der Zeit dann auswechselt. Also, dass man die Personen wechselt, damit nachher auch ein Fortbestand von diesen Gremien sichergestellt werden kann. Können Sie eine Empfehlung abgeben, wie man so etwas plant?
Ja, Sie sprechen da. Das ist wieder eine Aufgabe, die eine gewisse Balance erfordert. Also eine Organisation ohne ein Minimum an Kontinuität, an dem ja auch die Identität von der Organisation und dran hängt, kommt wahrscheinlich nicht weit. Und eine Organisation, die nur alles immer fortsetzt und nicht einmal etwas in Frage stellt, kommt wahrscheinlich langfristig auch nicht weiter. Also es geht so ein bisschen um eine goldige Mitte. Vielleicht in dem Zusammenhang eine ganz interessante Diskussion um Amtszeitbeschränkungen. Wir wissen es nicht genau, aber so wie wir einschätzen, ist das wahrscheinlich gerade etwa 50-50 heutzutage. Einerseits die Organisationen, die eine Beschränkung vorsehen für das Ehrenamt, andere Organisationen, die das nicht tun. Seltener ist es auf dem Hauptamt, also dass man dort sagen würde, ja, man hat jetzt eine Geschäftsführung und die soll aber auch nach einer gewissen Zahl von Jahren wechseln. Das kommt, glaube ich, sehr selten vor. Aber schauen wir uns das Ehrenamt an und das stellt sich ja wirklich vor. Typischerweise eine Amtszeit von 4 Jahren. Die Amtszeitbeschränkungen vorsehen, lassen vielleicht eine Wiederwahl zu, aber nicht mehr. Und da gibt es auch eine grosse Bandbreite an Meinungen dazu, wo die einen sagen, ja, wieso soll man eine erfahrene Person im Präsidium, wieso soll man die zwingen, zurückzutreten, obwohl sie so viele Erfahrungen gesammelt hat und eine wichtige Rolle spielt. Es wäre doch gut für die Kontinuität und für unsere Aufbauarbeit, die würde dabei bleiben. Aber gleichzeitig wissen wir, bei allen positiven Beiträgen, die eine Person zur Organisation leistet, hat sie auch gewisse Schwächen. Und das Problem von langen Amtszeiten ist einfach, dass sich die Schwächen dann aufgrund vom Erfolg, wo man hat, man die Schwächen sozusagen mit einbringt und sie werden toleriert und man sagt, ja, es ist manchmal mühsam mit dieser Person, aber wir sind doch froh, dass sie hat und sie hat so grosse Verdienste Und je länger das dauert, umso größere Hemmige hat man, die Frage von Randzeit, Beendigung überhaupt noch auf die Agenda zu stellen. Und dann wird einem immer unwohler, aber man hat immer größere Hemmungen, das noch anzusprechen. Und eine Amtszeitbeschränkung, wo jetzt zum Beispiel sagt, ja, nach 8 Jahren ist jetzt wirklich Schluss, hat da, glaube ich, eine heilende Wirkung. Sie entlastet das. Sie zeigt der Person in der Verantwortung, ja, ich bin wiedergewählt worden, aber irgendwann sollte ich den Staffelstab weitergehen. Und das ist so geregelt in unseren Statuten, steht das so drin. Und da muss keiner mich auffordern oder ich muss nicht von mir aus kommen, sondern es ist einfach super geregelt. Und ich weiss, meine Amtszeit geht so langsam am Ende zu und ich stelle mich darauf ein. Und dann kann es eine geordnete und verletzungsfreie Übergabe geben, weil es einfach so geregelt ist. Ich glaube, da hat man ein praktisches Instrument, glaube ich, ein schönes Beispiel, was einem helfen kann, genau die Balance hinzubringen. Gerade weil man bei Organisationen, die das nicht vorsehen, einfach feststellen muss, einige tun sich schwer mit ihren altgedienten Präsidentinnen und Präsidenten über eine Übergabe und eine Neubesetzung von dem Gremium überhaupt zu reden. Und das führt mittelfristig, führt das zu einer Schwächung vom Ehrenamt, weil die Geschäftsleitung dann auch sagt, ja, wir haben zum Ehrenamt zunehmend mit Leuten zu tun, die einfach gewisse Meinungen und Grundsätze auf die Uhr stellen, aber die Welt hat sich verändert. Ja, wenn der Vorstand dann nicht mitzieht, weil er noch einen Blick in die Welt hat, der vielleicht 10, 15 Jahre alt ist, ja, dann müssen wir es halt selber in die Hand nehmen. Also da schwächt sich das Ehrenamt auch gegenüber dem Hauptamt, wenn es nicht für die innere Erneuerung quasi auch automatisch sorgt.
Gibt es noch andere so Mechanismen, wo Sie sagen, aus Ihrer Forschung und Beobachtung, auf das müssen wir ganz besonders achten im obersten Führungsgremium? Sie haben jetzt die Amtszeitbeschränkung angesprochen.
Also ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man einen laufenden Austausch hat und dass man sich nicht auf die jeweiligen Positionen zurückzieht und es zu einer Situation kommt, wo das Ehrenamt sagt, ja, wir warten einmal auf Vorschläge von der Geschäftsleitung oder wenn man bei einer Vorstandssitzung zum Ergebnis kommt, ja, da müsste sich etwas ändern, da geben wir jetzt einfach mal der Geschäftsleitung den Auftrag, sie sollen das umsetzen. Und auf der anderen Seite eine Geschäftsleitung ist, die sagt, ja, warten wir mal wieder, gibt's mal wieder die Jahressitzung und dann gibt's noch eine Quartalssitzung. Ja, das werden wir auch noch durchbringen, da werden wir denen wieder vorstellen, wann wir dran sind und was gut läuft. Also so eine gewisse Schützengrabenmentalität. Also, dass man die sollte überwinden, und da sind wir jetzt wieder bei unserem Forschungsergebnis, wo ich vorher erzählt habe, für regelmäßige Kommunikation über die Gremiengrenze hinweg zu sorgen. Den Austausch zu haben, also den Austausch lebendig zu halten, ist, glaube ich, etwas Entscheidendes. Und ich glaube, dass ein intensiver Austausch sogar beide gegensätzlich erscheinende Funktionen erfüllen kann. Weil sie einerseits dazu beiträgt, dass man Veränderungen aufnehmen kann und Veränderungen in Diskussionen eingespielt werden. Also eben eine Entwicklung stattfindet und gleichzeitig aber auch eine gewisse Kontinuität entsteht, weil man im Gespräch miteinander ist, weil man aufgrund von diesen Gesprächen oder anderen Formen von Austausch auch eine Vertrauensbasis hat und sich immer wieder neu bestätigen. Also, da sind wir wieder beim Thema, die Bedeutung von Kommunikation keinesfalls zu unterschätzen. Und insbesondere auch die direkte Kommunikation. Was ich in letzter Zeit habe beobachten können, ist, dass seit Corona Organisationen ein bisschen verstärkt zu übergegangen sind, auch nicht nur untereinander, sondern aber Grenzen hinweg, Besprechungen online durchzuführen. Und das hat natürlich grosse Vorteile. Man spart sich Reisezeit und Reisekosten. Aber man muss schon klar sehen, dass eine Online-Kommunikation nach wie vor nicht den gleichen Beitrag zu einer Festigung von einer Vertrauensbeziehung leisten kann, wie es das einfach die persönliche Auseinandersetzung an einem Tisch leisten. Und vor allem, ich meine, das ist dann noch das Thema, was in unserer multikulturellen Schweiz noch dazukommt. Vor allem in der Kommunikation zwischen Deutschschweiz und Romandie unterschätzen wir von Seite von der deutschsprachigen Schweiz, wo wir meistens in der Mehrheitskonstellation sind, die Bedeutung, die es in der anderen Landesteil hat, speziell der Romandie, beim Essen zusammenzusitzen und sich beim Essen auszutauschen. Wir haben im deutschsprachigen Raum gerne ein bisschen Tradition. Ich kann das einfach auch bestätigen, wenn ich so an meine Konstellation an der Universität mit unserer Fakultät, wo zweisprachig zusammengesetzt ist, gesehen. Wir haben etwas zu besprechen, verbinden wir das mit dem Mittagessen. Von der deutschsprachigen Seite kommt dann sehr schnell der Vorschlag, ja, dann gehen wir doch in die Mensa oder gehen wir in das Restaurant zum Italiener. Das geht schnell. Ja, da sind wir schnell mit dem Essen durch und können dann effizient diskutieren und Entscheidungen treffen. Und unterschätzen, dass der Vorschlag, oder überhöre gern, dass der Vorschlag aus der Romandie häufig lautet, gehen wir doch in das Restaurant, die haben eine sehr gute Küche, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit und dann tun wir uns mal beim Essen austauschen und die Entscheid und das kommt, das haben wir dann relativ schnell. Und das ist auch, das gelingt, das merkt man und kann man nur praktizieren, einen persönlichen Austausch und das findet alles nicht statt, wenn die Sitzung aus Effizienzüberlegungen aus online stattfindet und die Chance, Vertrauensbasis zu stärken und weiter auszubauen, vergeben wird.
Das Plädoyer geht in Richtung direkte persönliche Kommunikation und unbedingt miteinander zu Mittag essen. Das kann man wohl so zusammenfassen.
3K GmbH. Sie kennen beide Spitex-Welten, sowohl die öffentliche als auch die privatrechtlich organisierten Spitex-Betriebe und unterstützen sowohl Spitex-Verein und Spitex-Betrieb, welche als AG oder GmbH aufgestellt sind. Ebenso unterstützt 3K Behörden und politisch verantwortliche Personen im Bereich der ambulanten und stationären Langzeitpflege. Betriebsanalyse. Unterstützung bei Neugründungen, Konzepterarbeitung sowie Wirtschaftlichkeitsanalyse und Interimsmanagement im Bereich von Pflegedienst und Geschäftsleitungen gehören unter anderem zu ihrem Leistungsangebot. Und sie sind die Praktiker an ihrer Seite.
Also vor allem denn, und ich glaube, dass da werden sich einige Organisationen, die schweizweit tätig sind, auch wiederfinden. Gerade dann, wenn ich sprachgruppenübergreifend zusammenarbeiten muss, dann ist unbedingt zu empfehlen, gehen zusammen essen. Wenn er die Romandie nicht verlieren will. Das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt und salopp, jetzt ein bisschen frech als ein Deutschschweizer, geboren im Kanton St. Gallen.
Ja. Jetzt, die Spitex-Welt kennt ja auch sehr grob zeichnet sogenannte öffentliche Spitex-Organisationen, also Spitex-Organisationen, die einen Auftrag haben, einen Leistungsauftrag meistens von einer Gemeinde oder von einer Stadt und sogenannte privat organisierte oder private Spitex-Organisationen, wo mehr landläufiges Gefühl hat, die haben verfolgen ein kommerzielles Ziel. Können Sie eine Aussage machen, wie sich die Führungsgremien von diesen beiden Spitex-Organisationen oder von diesen beiden Welten wo die identisch sind und wo allenfalls gewisse Unterschiede liegen?
Wir haben Untersuchungen ja durchführen können, auch mit den beiden Dachverbänden, Spitex Schweiz und ASBS. Wir haben nicht die Zusammensetzung von den Gremien untersucht. Wir sind einfach auch davon ausgegangen, dass die wahrscheinlich sich nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden. Wir sehen schon grosse Vielfalt, aber die Vielfalt haben wir sowohl innerhalb von der öffentlichen Spitex als auch innerhalb von der privaten Spitex. In unserer Untersuchung ist im Mittelpunkt gestanden, ob es in den Organisationen eine unternehmerische Kultur gibt, eine unternehmerische Einstellung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man richtig Innovation denkt, proaktiv sich mit Entwicklung auseinandersetzt, auch mal gewisse Risiken eingeht, wenn man das Leistungsprogramm in Frage stellt. Und das haben wir vergleichend angeschaut. Uns hat interessiert, wie weit ist die also, Kultur eigentlich ausprägt, welche Unterschiede gibt's. Und was wir dort unter anderem festgestellt haben, dass etwas, was die teilnehmenden Organisationen auf Seite der privaten Spitex kennzeichnet, eine grosse Vielfalt, gerade in der Frage, wie wichtig ist uns denn eigentlich, dass wir mit dieser Leistung am Ende auch Gewinn machen können. Es ist natürlich auf der Seite von der öffentlichen Spitex, mit dem öffentlichen Auftrag wird natürlich vorausgesetzt, dass man für Investitionen vielleicht mal Rücklagen bildet, aber eigentlich natürlich nicht gewinnorientiert wäre. Und wahrscheinlich ist die stereotype Einstellung gegenüber den Organisationen in der privaten Spitex, dass die sich genau dadurch abheben, dass Gewinn eben wichtig ist. Tatsächlich gilt das aber nach unserer Befragung nur für die Hälfte von den privaten Spitex-Organisationen, die wirklich gesagt haben, Gewinnerzielung ist für uns sehr wichtig. Also auf einer Skala von 1 bis 10 haben sie es 9 oder 10 angekürzelt. Auf der anderen Seite hat es fast 30% von den Organisationsvertreter, aber auch die, die gesagt haben, für unsere Organisation gilt, das ist ihnen nicht so wichtig. Also die haben den Wert 2, 3, 4 oder 5 angekürzelt. Also ich glaube, schon allein von deswegen kann man, glaube ich, nicht sagen, was die Organisationsstruktur und Kultur betrifft, da sind Private grundsätzlich unterschiedlich im Vergleich zu der öffentlichen. Was die unternehmerische Orientierung betrifft, so haben wir eine grosse Vielfalt gesehen, also auf unserer Skala quasi von 0 bis 100, sowohl auf der Seite von der öffentlichen Spitex, als auch auf der Seite von der privaten Spitex. Also es sind sehr unterschiedliche die Einstellung gegenüber Innovation, Proaktivität und Risikobereitschaft. Und interessanterweise hat sich dann auch gezeigt, wenn man die beiden Gruppen, die Mittelwert von den beiden Gruppen gegenüberstellt, der Unterschied minimal ist. Also auf Seite von der privaten Spitex, der Grad an unternehmerischer Orientierung nur minimal höher ist als auf der Seite von der öffentlichen Spitex. Für uns Schlussfolgerung, es geht enorm viel in dem Sektor, es tut sich viel, es gibt eine grosse Vielfalt. Und für die Aspekte, die wir angeschaut haben, interessant zu beobachten und die Entwicklung findet weitgehend parallel statt, offensichtlich.
Also das ist jetzt eine Aussage, die Sie machen, die mich doch ein bisschen erstaunt. Hat Sie die auch erstaunt, wo Sie das erforscht haben und erfragt haben? Wie erklären Sie sich das?
Uns hat das durchaus auch erstaunt, weil wir davon ausgegangen wären, ja, wenn eine Spitex-Organisation als private Spitex schon von Anfang an sich eher definiert, näher an ein Wirtschaftsunternehmen, dann müsste sich das auch in einer stärker unternehmerischen Kultur zeigen. Wir haben das mit der wirklich kleinen Gruppe von der privaten Spitex-Organisationen nicht direkt können diskutieren. Wir haben das aber natürlich diskutiert auf einer Jahrestagung vom Verband Spitex Schweiz. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern an die Diskussionen, wo wir die Ergebnisse vorgestellt haben, wo erst mal interessiert war, zur Kenntnis genommen worden sind, wie denn sich eine sehr spannende Diskussion entwickelt hat. Zwischen einigen Vertretern, die gesagt haben, ja, das sei ja schon noch schön mit dem Unternehmerischen, das sei sicher attraktiv, aber wir haben doch überhaupt nicht Möglichkeiten. Wir sind doch so stark beschränkt in dem, was wir machen, von unserem öffentlichen Geldgeber. Wir haben die Spielräume gar nicht, also kommt für uns leider nicht in Frage. Und darauf aber direkt 5 Sitz weiter jemand gestreckt hat und gesagt hat, also sie nehmen das ganz anders wahr. Ihre Erfahrungen sagen, wenn wir mit einem neuen Vorschlag kommen und sind auf unsere Gemeinde zugegangen, dann haben die gesagt, ah, ist noch interessant und ja, das finden wir eigentlich gut und das wird man mit aufnehmen. Also da haben wir schon unter den öffentlichen Spitex eine grosse Bandbreite wahrgenommen in der Haltung dazu. Also kann ich sagen, ja, private oder öffentliche Ticket halt so oder so. Es gibt auch in der öffentlichen Spitex halt eine wachsende Zahl von Organisationen, wo zwar nicht gewinnorientiert agiert und einen gewissen Rahmen hat, aber auch Unternehmen hat einen gewissen Rahmen, in dem es agieren muss, und aber sagen, aber da haben wir gewisse Spielräume und für die Spielräume überlegen wir uns etwas, da entwickeln wir etwas. Da sind wir persönlich unternehmerisch unterwegs. Da würde man sagen, ja, wir sind eine unternehmerische Organisation. Und wahrscheinlich gibt es genauso auf der privaten Spitex auch eine gewisse Vielfalt zwischen den Organisationen, die vielleicht doch eher eine konservative Haltung haben, die sagen, wir sind zwar als private Spitex auch in einer Konkurrenzbeziehung zu einer öffentlichen Spitex, wir folgen unseren Wert, der sehr stark durch unsere Überzeugung als medizinische, als helfende Organisation unterwegs ist, das ist uns wichtig. Wir sind nicht irgendwie vor allem Gewinntreiber oder Unternehmerstreiber, sondern wir möchten einfach eine gute Qualität liefern. Und das möchten wir als private Spitex genauso mit dem gleichen sachzweckorientierten Anspruch tun wie eine öffentliche Spitex. Und auf der anderen Seite Organisationen, die sagen, ja, das ist ein interessanter Markt und das ist ein rentabilitätsträchtiger Markt und da gehen wir rein und da machen wir auch Gewinn damit. Ich glaube, wir haben auf beiden Seiten eine grosse Vielfalt und zumindest unsere Befunde, wo wir damals vor 4-5 Jahren, ist es her, veröffentlicht haben, gehen vielleicht zu denken, ja, auch wenn wir unterschiedlich heissen, wenn wir zu unterschiedlichen Verbänden gehören, vielleicht sind wir doch gar nicht so unterschiedlich.
Also überspitzt gesagt, müsste man argumentieren, dass es öffentliche Spitex-Organisationen gibt, die sich ähnlicher sind wie private als wie andere öffentliche.
Ja. Und es kann gut sein, dass man einfach, weil einfach eine Konkurrenzlage da ist, die natürlich auch dadurch gefördert wird, dass bis heute laufen jedes Jahr Marktanteilsdaten veröffentlicht werden, wo natürlich eine gewisse Konkurrenzeinstellung befördert und wo vielleicht dann auch aus dieser Konkurrenzlage raus, wo von außen her beführt wird, dann auch manchmal dazu führt, dass man der andere als Fremder anschaut, als er tatsächlich ist. Einfach aus dem Ärger über die Konkurrenzlage aus. Aber ich muss natürlich gleichzeitig sagen, wir haben nur einen bestimmten Ausschnitt untersucht. Wir haben also nur einen Teilaspekt von der Managementkultur in den Organisationen angeschaut. Ich kann natürlich daraus nicht den Anspruch ableiten, ja, das ist es, ihr seid eh gleich. Das haben wir jetzt nur auf einen Teilaspekt hier untersucht. Aber dort zumindest feststellen können, man ist sich offensichtlich in der Summe gleicher, als man denkt. Und Vielfalt innerhalb der beiden Organisationsfamilien ist grösser als der Unterschied zwischen den beiden Familien gesamthaft betrachtet.
Sehr schön. Ich möchte noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn Sie sind Spezialist für NPO-Management. Was sind die grossen Trends, die sich am Horizont abzeichnet und wie könnten die Spitex-Organisationen die für sich nutzen?
Nun, über den ersten Trend haben wir schon gesprochen. Ich habe das einfach so beiläufig erwähnt, dass wir Untersuchungen über unternehmerische Orientierung durchgeführt haben. Aber mit den Untersuchungen, die wir ähnlicherweise auch in anderen Teilbereichen vom dritten Sektor durchgeführt haben, etwa bei Sportvereinen zum Beispiel haben wir das untersucht, bei Wirtschaftsverbänden haben wir das untersucht, bei Sozialunternehmen haben wir das untersucht. Also eine wachsende Zahl von Bereichen, wo wir genau die Untersuchung durchgeführt haben, weil wir glauben, dass eine unternehmerische Haltung für den Non-Profit-Sektor als Ganzes eine Herausforderung darstellt und gleichzeitig auch schon vielleicht eine Lösung für eine Herausforderung, mit denen viele Organisationen konfrontiert sind, wo in den nächsten Jahren uns noch weiter beschäftigen wird. Und im letzten Herbst haben wir dazu auch ein Buch herausgegeben, ein grosses Sammelband, fast 500 Seiten dick, über unternehmerische Führung und Kultur. Das Buch kann man kaufen für etwa 50 Franken, für den, was interessiert. Und wo zum einen unsere Forschung am VMI zusammengefasst ist mit Branchenstudien und 20 Beispiele von Organisationen aus dem gesamten Spektrum vom dritten Sektor in der Schweiz präsentiert. Und wir haben sie eingeladen, sich selber zu präsentieren, nachdem wir sie gefragt haben, sehen die Roy in gewisser Weise als unternehmerisch an. Und haben sie dazu eingeladen, sich als unternehmerische Organisationen zu präsentieren, um dazu so mögliche Benchmarks einmal zu liefern, wo andere Organisationen sich das können anschauen und sagen, ja, das machen wir doch eigentlich auch und das machen wir auch, aber das machen wir vielleicht noch nicht und das wäre vielleicht auch interessant. Und es ist auch eine Spitex-Organisation dabei. Also wir haben in dem Band zum einen die Studienergebnisse aus dem Spitex-Sektor vorgestellt und zum anderen hat sich damals noch Spitex-Sil, inzwischen ja fusioniert, mit Spitex-Limit, hat sich selber präsentiert, vor allem mit ihrem internen Organisationsmodell, also eine unternehmerische Organisation. Also je nachdem, wie breit man sich interessiert, kann man in dem Buch, glaube ich, einiges über die Herausforderung nachlesen. Der zweite Bereich, wo, glaube ich, zunehmend kommt, da sage ich auch nichts Neues, das ist natürlich die Frage der Digitalisierung. Also wie beeinflusst das A, unser Leistungsangebot, verändert sich das, und wie tun wir intern eigentlich uns aufstellen und wie tun wir unseren Prozess gestalten und wie können digitale Hilfsmittel bis hin zu KI, ChatGPT und alle anderen, die sich tagtäglich in neuem Gewand präsentieren, wie können wir die nutzen, wie weit tun wir die nutzen, wo setzen wir gewisse Grenzen, wo man sagt, ja, das ist etwas, was wir digitalisieren, wiederum etwas anderes, wo wir nicht digitalisieren. Da eine Klarheit über das eigene digitale Profil als Organisationsgewinn ist, glaube ich, eine weitere Herausforderung, denen sich die Organisationen vermehrt stellen. Und das dritte Thema ist wahrscheinlich einfach die Nachhaltigkeit. Ich glaube, der dritte Sektor hat lange Zeit die Grundhaltung vertreten. Ja, wir sind ja sowieso für Nachhaltigkeit da. Dafür gibt es uns ja. Und der Staat und die Wirtschaft haben sich zu wenig darum gekümmert, und jetzt sind sie endlich aufgewacht und jetzt reflektieren sie ihre eigene Nachhaltigkeit. Wir müssen das ja nicht machen, wir sind immer schon nachhaltig gewesen. Und der genaue Betrachtung, glaube ich, wie vielen Organisationen zeigt, das stimmt auch nicht so ganz. Da muss man nachschaffen, da muss man schon auch schauen, dass wir da auf dem aktuellen Stand sind. Also vielleicht ist das etwas dritte Thema. Unternehmertum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, was der Sektor wahrscheinlich in der nächsten Zeit weiter beschäftigen wird.
Herr Gmür, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ja, ich danke nochmal für die Einladung.
Die Episode ist gesponsert von 3K GmbH, Ihrem Partner für Kompetenz, Konzept und Kultur im Gesundheitswesen. www.3k-schweiz.ch. Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!